Was würde mir eigentlich gut tun? Auch wenn das so ein Automatismus ist, ich mache immer morgens das oder das und das. Und das kann sogar was sein, was wir denken gut ist. Wir sind häufig selber so voll von Dogmen, was gut für unsere Gesundheit ist, dass wir aufgehört haben, wirklich zu beobachten, was uns gut tut und was nicht. Wo jeder für sich beobachten kann, bin ich ehrlich damit, was mir wirklich gut tut? Oder lebe ich in einer Idee davon, was gut ist?
Willkommen beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich freue mich umso mehr über meine heutige Gästin, eine ganz wundervolle, mutige und sehr kluge Frau, Dr. Danja Schumann. Vielleicht kennen Sie einige von euch bereits, ich bin mir ganz sicher. Ich hatte die Freude, letzte Woche schon in Ihrem Science of Life Podcast zu sein und wir haben uns auf Anhieb total gut verstanden und dann gleich gesagt, komm, wir machen einen Swap, du kommst auch zu mir in den Podcast. Ich muss sagen, ich liebe ja solche Unterstützung zwischen starken Frauen. Wer Dr. Danja Schumann noch nicht kennt, dem stelle ich Sie jetzt hier noch einmal ganz offiziell vor. Mit Dr. Danja Schumann darf ich heute eine promovierte Medizinwissenschaftlerin in meinem Podcast begrüßen. Nach dem Studium der Ernährungswissenschaften und vielen weiteren Forschungen in diesem Bereich blieben dennoch viele ihrer Fragen offen. Wie können Ernährungstipps und Anleitungen für jeden individuell ermittelt werden? Wie kann man Ernährung und den Menschen als Ganzes sehen? Mit welcher Ernährung fühle ich mich rundum wohl und voller Energie? Die Suche führte Danja zum Ayurveda, der Lehre des Lebens. An der indischen Gujarat Ayurveda Universität fand sie viele Antworten auf ihre Fragen und entschied sich, Ayurveda als ganzheitliche Medizin in Deutschland anzubieten und zu praktizieren. An der Essener Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde schrieb sie ihre Doktorarbeit in der Naturheilkunde und Ayurveda-Abteilung der Berliner Charité und leitete verschiedene Studien. Neben ihrer Arbeit als Ernährungscoach bildet sie diese auch in dem von ihr gegründeten zertifizierten Fernlehrgangsbildungsinstituts aus. Darüber hinaus betreibt sie einen Podcast und hat ein Buch über intuitives Essen geschrieben. Ich möchte mit Danja heute über das weite Feld der Ernährung und insbesondere ayurvedische Ernährung sprechen, über dogmatische Sichtweisen und wie wir diese auflösen können. Wir sprechen über, wie Ernährung Freude machen kann und wie wir ein unproblematisches Verhältnis zum Thema Essen und Ernährung ja wieder herstellen können. Schön, dass du da bist. Willkommen, Danja.
Vielen Dank für diese wahnsinnige, tolle Einleitung. Danke.
Sehr, sehr gerne. Ich muss ja gestehen, ich bin immer wahnsinnig aufgeregt vor dieser Anmoderation. Ja, da bin ich immer so, das ist für mich der schwierigste Teil. Weil sobald wir im Gespräch sind, dann fließt es einfach. Aber da bin ich immer so ein bisschen so, okay, jetzt bloß nicht versprechen. Schön, dass du da bist, Danja. Du sitzt gerade auf Bali, richtig?
Ganz genau, ja. Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Mir hat letzte Woche schon so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das war irgendwie gleich so ein vertrautes Gefühl, mit dir zu sprechen. Wir hätten noch Stunden weiterreden können, haben gnadenlos überzogen. Ich freue mich umso mehr, dass unser Gespräch heute quasi weitergeht, hier bei uns, bei mir im Podcast. Danja, ich habe eine Einstiegsfrage und zwar, was bewegt dich gerade?
Was bewegt mich gerade? Wow. als Vata-Typ ist es immer so, dass man verschiedene Projekte gleichzeitig anfängt. Das heißt, die Frage ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Viele Dinge, die mich gerade bewegen, sei das von Zuhause finden auf Bali, was für mich halt nochmal mit einem Projekt verbunden ist, des Hausbaus. Ja. Was mich auch bewegt, ist natürlich meine Ausbildungsrunde zum Ayurveda-Ernährungscoach, die gerade wieder gestartet ist. Und es ist für mich immer wirklich so ganz aufregend, wenn du am Anfang stehst mit neuen Teilnehmern, die einfach alle diesen Herzenswunsch in sich tragen, dieses Wissen zu lernen, dieses Wissen weiterzugeben und was für mich ja auch so mein Lebenswerk eigentlich ist, ja, eben diese Wissenschaften, das ernährungswissenschaftliche Studium, was ich hatte und dann auch eben die jahrelange Arbeit in der Forschung, ja, in der klinischen Forschung, also das wirklich zu verbinden mit dem Traditionswissen des Ayurvedas, ja, dieses wirklich zu schauen, dass sich das nicht ausschließt und dann eben auch, wie wichtig eigentlich Emotionen sind im Essverhalten, ja, und wirklich das, was ich über mein Leben zusammengetragen habe, weiterzugeben und dann immer wieder mit einer neuen Runde, das ist so ein neuer Start und das bewegt mich einfach unglaublich viel, ja, auch der Abschluss einer alten Runde, das bewegt mich gerade und ja, dann noch ein Projekt, was in Bali stattfinden wird, über das ich aber noch nicht zu viel verraten möchte, aber es hat definitiv auch mit Essen zu tun.
Ja, vielen Dank, dass du ein bisschen uns einen Einblick gegeben hast, was sich in deinem Leben gerade alles so bewegt und bestimmt auch viel, viel mehr. Ich kann es sehr gut nachfühlen. Wenn man sich deinen Werdegang anschaut, dann fragt man sich so, wann hast du all das gemacht? Also sehr beeindruckend. Du hast Ernährungswissenschaften studiert, du bist Medizinwissenschaftlerin, du warst im Ausland, hast in Australien studiert, du hast Ayurveda in Indien studiert. Erzähl doch mal ein bisschen oder nimm uns doch noch mal so ein bisschen mit zu deinen Anfängen, warum das Thema Ernährung dir so sehr am Herzen liegt, vielleicht auch persönlich. Warum ist das so ein Herzensthema für dich und auch deine Mission geworden, ich sag mal, mehr Freude, Aufklärung und vor allem auch eine ganzheitliche Sicht auf das Thema Mensch und Ernährung anderen Menschen zu vermitteln?
Ja, sehr gern. Ich habe mich eigentlich nie sonderlich um Ernährung gekümmert, ja, bis ich 12 war und dann habe ich eine Doku gesehen im Fernsehen. Und zwar ging es um den Abtransport von Tieren zum Schlachthof. Und habe mich dann mit 12 entschieden, Vegetarier zu werden. Und das ist nicht so wie heute, wo vegan Begriff ist, vegetarisch. Ja, damals war es wirklich noch so, dass alle dachten, oh mein Gott, das Kind wächst nicht mehr. Das Kind wird verhungern. Ja, ich bin übrigens 1,80 Meter groß geworden.
Wow, so groß bist du? Wow.
Aber es waren einfach ganz viele Vorurteile da und wirklich für mich auch, das war wirklich so ein, immer wieder ein Rechtfertigen, immer wieder ein Kampf, aber ich war immer sehr stark so in den Dingen, die ich tief im Herzen gefühlt habe, das wirklich auch durchzuziehen. Und ich würde sagen, das war so dieser Berührungspunkt mit Ernährung, wo ich mich einfach aus einer ethischen Perspektive zu etwas entschieden habe, was damals sehr unkonventionell war. Und dann würde ich aber sagen, war ich wirklich so dieser klassische Pudding-Vegetarier. Ja? Nicht danach geschaut irgendwie, dass ich vielleicht mal Proteine in die Ernährung integriert habe oder irgendwas. Meine Mama hat immer sehr darauf geachtet, wirklich auch ausgewogen zu kochen. Ja, und ich fand die Vollkornnudeln einfach so ätzend. Ich dachte immer, warum kann es nicht normales Essen bei uns geben, was dann dazu geführt hat. Ich war dann irgendwann ein Schlüsselkind, sagt man so schön. Ja, also meine Mama hat gearbeitet, war alleinerziehend und hat schon immer geguckt, ja, dass dann auch was im Kühlschrank war oder dass sie vorgekocht hat. Und darauf hatte ich natürlich keinen Bock. Und habe dann wirklich vorwiegend so Tiefkühlpizza oder irgendwelche anderen Sachen bevorzugt. Und dann erst, als es wirklich darum ging, mich für ein Studium zu entscheiden, fiel es dann auf die Ernährungswissenschaft und gar nicht mal so aus dem Hintergrund unbedingt mit der Ernährung, sondern ich war immer sehr gut und sehr interessiert in Biologie, ja. Und das war irgendwie was, wo ich gedacht habe, als ich das mich damit beschäftigt habe, da sehe ich mich total. Weil Biochemie ist Teil von den Ernährungswissenschaften. Biologie, Gesundheit hat mich immer sehr interessiert. Ja, auch wie die Zusammenhänge sind im Körper. Und mit der Ernährung ist es einfach sowas, was wir so schnell anwenden können im Prinzip. Ja. Und das hat mich dann zu meinem Studium geführt, in dem ich feststellen musste, dass du dich im allerkleinsten Stoffwechselweg verlieren kannst, Enzym XY, was von Nährstoff XY beeinflusst wird. Und ich habe mich einfach gefragt, zum einen, ja, auch wenn mich das sehr interessiert hat, wo ist das Anwendungswissen daraus? Und dann das Anwendungswissen, was wir hatten aus den Ernährungswissenschaften, ja, über all das Wissen, was ich hatte, dass wir genetisch alle unterschiedlich sind, ja, wir verstoffwechseln Arzneimittel unterschiedlich, ja, und da habe ich mich gefragt, und da war die Forschung noch gar nicht so weit, aber wir müssen doch dann auch Nahrungsmittel alle individuell verstoffwechseln, ja, wie kann es dann sein, dass für alle Menschen die gleichen Regeln gelten, was gesund sein soll, und darüber hinaus für mich als Vata-Typ, ja, das wusste ich damals noch nicht, zu erfahren, dass all diese Sachen, ja, Rohkost zum Beispiel oder One Apple a Day Keeps the Doctor Away, roher Apfel, das hat für mich einfach nur zu Unwohlsein im Körper geführt. Ja, das heißt, ich hatte eine gesunde Ernährung, wenn du das an ernährungswissenschaftlichen Kriterien misst, ja, die ich dann natürlich angepasst habe durch mein Wissen der Ernährungswissenschaft. Und trotzdem habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich nicht irgendwie energetisch gefühlt. Ich habe mich oft schwer gefühlt nach den Mahlzeiten. Ich hatte häufig Blähungen. Ja. Und das hat wirklich für mich so diese ganzen Fragen aufgeworfen. Ja. Und dann hat mir jemand ein Ayurveda-Buch in die Hand gedrückt. Und ich habe das wirklich verschlungen. Und es war wirklich so, das erste Jahr war, als ich den Vata-Typ gelesen habe, ja, das hat so resoniert. Und ich erinnere mich, dass einer der Sätze war, dass Vata-Typen keine rohen Äpfel vertragen und die vielleicht besser mit Ghee andünsten sollten und ein paar Gewürzen. Und ich habe es ausprobiert. Und auf einmal habe ich den Apfel vertragen, ja. Und so viele Dinge, die ich dann für mich umgestellt habe, ausprobiert habe, gemerkt habe, das ist das, wie es sich eigentlich anfühlen kann, ja. Weg von den ganzen Dogmen, ja, und die Äpfel enthalten Quercetin und haben die Nährstoffe und was auch immer, ja, sondern wirklich mehr wieder hin. Es gibt so viele verschiedene Lebensmittel und dahin zu kommen, was ist zum einen die Zubereitungsart, die für mich passend ist, und zum anderen, was sind die Lebensmittel, die für mich ganz persönlich passend sind. Und ja, dann habe ich meine Koffer gepackt nach dem Masterstudium und bin nach Indien und habe da an der Gujarat University Ayurveda studiert. Und das war auch nochmal so ein ganz neuer Weg, eine ganz neue Erfahrung, dieses Wissen halt wirklich zu vertiefen. Und du weißt es ja auch, genau wie Yoga, Ayurveda ist so unglaublich tief. Ja. Und ja, dann bin ich zurückgekommen nach Indien, bin lange Zeit auch in Asien noch gereist geblieben, unterschiedliche Kulturen kennengelernt, unterschiedliche Gerichte kennengelernt. Ja, ich finde es auch immer unglaublich spannend, in verschiedenen Kulturen zu schauen, was da die traditionellen Gerichte sind und da auch zu sehen, dass ganz viele Dinge traditionell wirklich ernährungsphysiologisch gesehen ausgeglichen sind. Ja, ganz einfach, ganz simpel, ja, und trotzdem alles beinhalten, was wir eigentlich brauchen für den Körper. Und dann kam ich zurück und ich wusste, ich möchte einfach medizinisch arbeiten, auch mit dem Wissen, habe dann den Heilpraktiker gemacht und habe dann meinen Doktor an den Kliniken in Essen angefangen und habe da dann eben ja, wirklich in der Studie auch überprüft beim Reizdarmsyndrom. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist ja eine gastrointestinale Erkrankung, bei der keine organischen Ursachen gefunden werden. aber ganz viele Beschwerden wie Durchfall, Blähung, Verstopfung, Bauchschmerzen vorherrschen und das beeinträchtigt die Lebensqualität. Und diese Patienten werden von Ärzten auch nicht ernst genommen. Es wird dann häufig in die psychosomatische Ebene gesteckt. Und das war mir einfach ein sehr großes Anliegen, zu dem Thema zu arbeiten, ja, weil ich denke, gerade auch bei ganz vielen chronischen Erkrankungen, wo die Schulmedizin nicht weiter weiß, dass da dieses Wissen des Ayurvedas so hilfreich ist. Und wir haben dann wirklich geschaut, zum einen haben wir Yoga, ich habe auch verschiedene Yoga-Lehrerausbildungen gemacht, unter anderem auch in Indien, und habe dann wirklich dieses Wissen kombiniert und gesagt, okay, ich möchte zum einen wissen, ja, wenn es wirklich in die psychosomatische Ebene gehört, wie kann sich Yoga wirklich auf die Beschwerden auswirken, und dann auf der anderen Seite eine Ernährungsberatung damit verglichen. Ja, das heißt, wir haben zwei wirklich sehr starke Gruppen gehabt. Ja, anstatt einfach nur eine Kontrollgruppe zu haben, die nichts macht, haben wir zwei starke Gruppen gehabt, die sich auch beide wirklich extrem verbessert haben dadurch. Sowohl durch die Ernährungsberatung, ja, als auch durch die Yoga-Intervention. Und du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt diese beiden Themen kombinieren, ja, wie stark der Effekt, das haben wir dann leider nicht gemacht, aber wie stark der Effekt wäre, ja, das zu kombinieren, ja, zum einen mit dem Geist zu arbeiten, gerade wenn es auch um den Darm geht, ja, wir wissen ja heute viel mehr über die Darm-Hirn-Achse, ja, und zum anderen wirklich auch mit der Ernährung zu arbeiten. Also Ernährung ist nicht alles, ja, sondern es ist so viel mehr, das hat mir diese Studie auch nochmal gezeigt. Und ja, habe dann in weiteren Studien danach an der Charité in Berlin in der Naturheilkunde gearbeitet. Vielen sagt vielleicht der Name Professor Dr. Michalsen etwas. In der Abteilung habe ich mitgearbeitet, wo wir auch weiter spannende Studien durchgeführt haben. Und ja, in mir ist einfach so ein Forscherherz drin, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Forschung arbeite, sondern in meinem eigenen Institut und ausbilde, aber wirklich da immer weiter zu schauen und zu sehen auch, wie sehr die Forschung, ja, ich halte mich da auf dem Stand, auch immer mehr den Ayurveda ja bestätigt. Ja, wir wussten vor ein paar Jahren noch gar nichts über das Mikrobiom. Ja, heute wissen wir so viel mehr und wir können jetzt auch verstehen, es wurde so belacht und belächelt, Ayurveda, warum denn Einläufe in den Darm machen bei Alzheimer? Und heute wissen wir über die Darm-Hirn-Achse, über das Mikrobiom, wie wichtig das Mikrobiom für unsere Gehirnfunktion ist und eine wichtige Rolle auch bei Alzheimer spielt, ja. Und all die Sachen, ja, das ist so schön, das einfach zu sehen. Und das ist auch so für mich so ein ganz großer Antrieb, zu sagen, diese Wissenschaft, woher auch immer das Wissen kommt, ja, das ist ein unglaublich tiefes Wissen, ja. Und es gibt bis heute ganz viele Dinge im Ayurveda, die wir aus schulmedizinischer Sicht und auch aus der Forschungssicht noch nicht verstehen können. Ich sage mit Absicht noch nicht. Ja, also bevor wir diese Dinge abtun, ja, und auch sagen, es gibt noch nicht genügend Studien im Ayurveda, aber auch nicht zu vergessen, Ayurveda ist eine 5000 Jahre alte Erfahrungswissenschaft. Und wenn du dir anschaust, wie jung eigentlich die Ernährungswissenschaft sind, ja, und wie wenig Studien wir da noch haben und auch ganz wenig Erfahrungsstudien, ganz viele sind Tierstudien, sind Zellkulturstudien, ja. Humanstudien sind unglaublich aufwendig und ja, sehr schwer zu kontrollieren und auch ja, häufig fehlt in den Bereichen leider auch das Forschungsgeld, weil es nicht in der Pharmaindustrie ist, dass wir da eigentlich noch sehr wenig Einblick haben. Das möchte ich auch nochmal so ein Scheinwerferlicht darauf werfen für alle, die sagen, ja, aber da gibt es keine Studien zu oder ähnliches, ja. Ja, und so hat mich mein Weg wirklich immer wieder der Nase lang entlang der Begeisterung geführt. Ja, wie du sagst, wenn du meinen Lebenslauf anschaust, für viele sieht das so sehr geplant aus, aber ich bin wirklich da immer hingegangen, wo es mein Herz hingezogen hat. Und ja.
Ja, wahnsinnig spannend, Danja. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast. Ich habe jetzt, während du uns jeder gesagt hast, hier können wir einsteigen, da können wir vertiefen. Ich fand das nochmal ich fand ganz, ganz viel wahnsinnig spannend, was du gesagt hast. Und kann das sehr, sehr nachfühlen. Ich bin übrigens ähnlich wie du Vegetarier geworden mit 9 Jahren, weil ich ein Kaninchen hatte oder wir, meine Freunde, ich ein Kaninchen hatten und gesagt haben, wir können dieses Kaninchen doch nicht essen. Also ich kann doch nicht unsere Freunde essen. Also es war recht ähnlich wie bei dir. Sehr früh und lange vor der ganzen veganen Welle. Also mega beeindruckend dein Werdegang, Danja. Und du bist offensichtlich sehr, sehr fleißig und auch ehrgeizig und zielstrebig. Also erstmal Respekt. Ich finde das ganz großartig, was du alles schon gemacht hast. Und habe ganz viele Fragen. Was ich nochmal ganz spannend fand, war auch, was du gesagt hast, dass Ayurveda häufig auch belächelt wird, ja, von der Medizin, also von der westlichen Medizin als, naja, so eine indische Heilkunde, so, ne? So irgendwie so ein bisschen vielleicht. Also von vor allem irgendwie Medizinern häufig, dass das nicht ernst genommen wird, ne? Das finde ich so, und ich hoffe sehr, dass das sich immer mehr verändert. Und das ist ja auch, wie du sagst, es gibt da jetzt immer mehr, Studien auch zu, wo sich der Geist auch geöffnet wird in diese Richtung. Was würdest du oder was denkst du sind vor allem oder was ist vor allem ein Wissen, wo die westliche Medizin wirklich profitieren kann, wenn sie das Wissen zum Beispiel um die Doshas und bestimmte, ich sag jetzt mal auch Krankheits Erscheinungen, sowas wie bestimmte Infektionen oder wenn immer wiederkehrende Hauterkrankungen oder sowas, da kann man ja im Ayurveda relativ schnell, sage ich mal in Anführungsstrichen, sagen, worauf das zurückzuführen ist, wenn wir das Wissen auch um die Doshas haben und um Ernährung auch haben und Lebensweise, ja, weil es geht ja auch immer um eine Art und Weise zu leben. Was würdest du sagen, wo könnte die westliche Medizin von profitieren, wenn sie dieses Wissen integrieren könnten?
Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Medizin häufig nach Symptomen behandelt. Ja. Und Ayurveda behandelt nie nach Symptomen. Ja. Natürlich gibt es auch Methoden, Symptome zu mildern, aber es wird immer nach der Ursache gefragt. Ja. Und das ist unglaublich wichtig. Du hast von den Doshas gesprochen, aber es ist noch so viel mehr. Und das ist das häufigste Missverständnis, wenn es um den Ayurveda geht, dass es sich allein um die Doshas dreht. Ja. Da ist so viel mehr involviert. Ja. Und deswegen ist es häufig auch nicht, wenn wir mit unserem westlichen logischen Verstand da Sinn nur mit diesen 3 Doshas machen wollen, dann können wir Ayurveda nicht verstehen. Ja. Am allerwichtigsten ist wirklich immer auch zu schauen, was ist der Ist-Zustand. Ja. Und dann wirklich zu schauen, wie ist es zu diesem Ist-Zustand gekommen. Ja. Das heißt, wir gehen viel mehr zu der Ursache hin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel aus der ayurvedischen Perspektive schauen auf eine Krankheit, dann ist es nie so, dass es nur diese Krankheit gibt, weil das Individuum steht im Vordergrund. Die Krankheit ist so ein bisschen nebensächlich. Ja, das ist das, was sich zeigt letztendlich, basierend darauf, dass dieses Individuum in einem Ungleichgewicht ist. Nun haben wir natürlich Dinge, die wir gruppieren können, Symptome, die wir gruppieren können. Und in der westlichen Medizin sagen wir, das ist die Krankheit. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann prägt sich diese Krankheit, auch wenn häufig sich Symptome überschneiden oder sich immer wieder zeigen, doch sehr unterschiedlich aus bei verschiedenen Menschen. Nimm einfach mal das Beispiel Diabetes, Prameha im Ayurveda. Es gibt allein 7 verschiedene Formen, ja, von Prameha, die wir differenzieren müssen, basierend auf den Doshas, basierend auf unterschiedlichen Faktoren. Ja. Das heißt, da ist es ganz wichtig zu schauen, was ist bei der Entstehung dieser Symptome oder dieser Krankheit eben ausschlaggebend, ja? Und wie zeigt sich das im Individuum, ja? Oder das Beispiel Allergien, ja? Das kann sich für jeden unterschiedlich zeigen, ja? Für den einen ist es mehr mit einer verstopften Nase, geht es einher. Bei dem anderen zeigen sich mehr Hautjucken, Hautrötungen, Ausschläge, Entzündungen oder ähnliches. Bei dem anderen hat es mit Trockenheit zu tun, ja? Das heißt, es hilft mir nicht in dem Moment einfach nur, das in die Gruppe Allergie zu packen, sondern ich muss schauen, wie zeigt sich das in dem Individuum? Ja, sind das Vata-Symptome, Pitta-Symptome, Kapha-Symptome? Ist das Kapha-Symptom wirklich die Ursache von einem erhöhten Kapha im Körper? Es geht jetzt schon sehr tief, aber ich möchte es einfach so ein bisschen auseinandernehmen. Oder kann es auch sein, dass das Vata aus dem Gleichgewicht geraten ist und letztendlich das Kapha-Dosha irgendwo hingedrückt hat, wo es nicht hingehört. Ja, das heißt, das sind so Dinge, wo wir wirklich uns fragen müssen und wirklich Detektiv spielen müssen, wie es dazu kam. Ja, und leider ist es so in der westlichen Medizin, dass es häufig sehr schnell einfach nur ein Mittel gegen das Symptom verschrieben wird. Ja, das heißt, ich lebe weiter mit der Ursache, die mein Symptom verursacht. Aber ich nehme eine Pille ein oder irgendwas anderes, die dieses Symptom unterdrückt. Und du kannst dir vorstellen, dass dadurch das Ungleichgewicht im Körper nicht behoben wird. Ganz im Gegenteil, ja. Sondern es kann weiter schwelen. Und im Ayurveda sagen wir, dass alle Ungleichgewichte, die zu lange da sind, sind der Nährboden für wirklich manifeste Krankheiten später, ja. Das heißt, was mit einem kleinen Symptom anfängt.
Kannst du den Satz nochmal sagen, weil den fand ich sehr wichtig.
Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung.
Ich kann ihn nochmal sagen. Ich fand ihn so wichtig. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich fand ihn so wichtig, weil ich glaube, dass der ja für alle von uns gilt. Ja, also du hast gesagt, dass alle Symptome, kleinen Symptome, die über eine längere Zeit da sind, sind der Nährboden für wirklich manifeste Krankheiten.
Genau, wenn sie auf einem Ungleichgewicht basieren. Und das ist das Ungleichgewicht. Und im Ayurveda schauen wir uns Krankheitsentstehung in 6 Phasen an. Ja. Und Phase 1, ja, ist die Phase, wo wir noch am meisten machen können. Phase 1 und 2, das ist Prävention. Das ist auch das Hauptanliegen von Ayurveda. Natürlich gibt es unglaublich tiefe Therapieprotokolle, was in den anderen Phasen zu tun ist. Ja. Aber wenn wir erstmal in Phase 6 sind, dann ist es unglaublich schwer, wieder Gleichgewicht im Körper herzustellen. Ja. Und das heißt nicht, dass wir nie aus dem Gleichgewicht kommen dürfen, weil das Leben bedeutet, wir kommen aus dem Gleichgewicht. Ja. Alles in der Natur, ja, ob es blitzt oder donnert, ja, ob es regnet und danach scheint die Sonne wieder, all das ist wichtig. Ja. Es geht nicht darum, immer in einem perfekten Gleichgewicht zu sein. Das ist nicht das Leben, ja. Genauso wie mit unseren Gefühlen und Emotionen. Ja, das ist in der Kurve, geht auf und ab. Und das bildet letztendlich das Gleichgewicht. Ja, es ist immer wieder nur dieses Zurückkommen. Aber dieses Akzeptieren, dass alles, das Pendel schlägt mal nach da aus und das Pendel schlägt mal nach da aus, das ist Leben. Ja, das bedeutet, am Leben zu sein. Genauso wie wenn du vielleicht diese Herzmonitore kennst, ja, dieses Piep. Piep, piep. Und wenn du diese Welle dazu schaust, das bedeutet zu leben. Ja. Ich miep. Ja, und du hast nur noch diese eine Linie. Ja. Das bedeutet, ja, dass das Leben ja nicht mehr präsent ist. Ja, in dem Sinne von Prana oder ähnlichem, ja. Und das ist wirklich einfach eins der wichtigsten Dinge, auch wenn wir beim Arzt gehen. Ich kenne ganz viele Patienten, die wirklich sagen, Ich weiß, da stimmt was nicht mit mir. Da ist irgendwas, ich spüre was. Okay, es zeigt sich noch nicht in den Blutwerten oder es zeigt sich noch nicht da drin oder ja, oft wird ja auch gar nicht umfassend geschaut und dann wird es abgetan. Ja, und was lernen wir daraus? Dass wir unserem eigenen Körper nicht vertrauen können. Und im Ayurveda, es gibt so viele Methoden, schon ganz von Anfang an Ungleichgewichte zu erkennen, bevor sie sich ernsthaft manifestieren. Und das ist das größte Potenzial vom Ayurveda, ja.
Du leitest Ausbildungsgruppen, du arbeitest auch one-on-one mit Leuten. Was ist deiner Beobachtung nach, oder was sind, sage ich mal, Symptome und auf welches, die Trends der Ungleichgewichte, die du vielleicht beobachten kannst im Moment?
Ich meine, das ist für jeden individuell, ja, wohin uns, oder ich sage immer, auf welche Art der Körper mit uns spricht. Ja, das ist auch unglaublich interessant. Es gibt auch im Ayurveda, wird beschrieben, wo sich bestimmte Emotionen in welchen Organen festsetzen. Ja, und wirklich darauf auch zu hören, okay, welche Botschaft hat genau das, was sich im Körper zeigt, was ist die Botschaft dahinter, ja? Und das ist wirklich für jeden natürlich sehr individuell. Ich glaube, was am häufigsten mit auch zu Ungleichgewichten beiträgt, um das vielleicht eher so allgemeiner zu sagen, ist, dass wir uns selber nicht anerkennen. wir erkennen unsere Bedürfnisse nicht an. Ja, wir sind so voll von Meinungen, von Glaubenssätzen, ob sie aus der Kindheit stammen, ja, was wir uns zu erlauben haben, wie wir zu sein haben, was wir sein dürfen, wie wir uns zu verhalten haben, bis hin zu das solltest du essen oder das Superfood versorgt dich mit dem oder was auch immer das ist, der neueste Trend, ja. So viele Dinge, von ja, denen wir uns immer so ein bisschen wieder vom Weg abkommen lassen und mehr ins Außen gehen, ja. Was sagt das Außen über mich aus, ja? Was sind die Meinungen von anderen, anstatt wirklich zu hören, auf den Körper zu hören. Und dann der andere Punkt ist auch, dass wir manchmal im Leben sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen machen, ja. Und die Angst davor, diese nochmal fühlen zu müssen. Es gibt so viele Coping-Mechanismen. Wir setzen wirklich alles daran, diese Erfahrung nicht nochmal erleben zu müssen. Und es gibt die abgefahrensten Mechanismen, die wir uns ausdenken. Das sind alles wertvolle Strategien in dem Moment zu überleben, aber die uns langfristig wirklich gesundheitlich einiges kosten. Mentale Energie kosten, emotionale Energie kosten. Und letztendlich ist das alles, ja, das haben wir auch im Yoga, im Ayurveda, die Körperhüllen, die sind nicht so einzeln zu sehen, ja, Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, ja, sondern die sind miteinander verwoben, auch wenn wir die schön einzeln darstellen, aber alles fließt ineinander. Das heißt, genau das ist auch dieses Prinzip, das wissen wir auch mittlerweile in der westlichen Medizin, ja, dass Körper und Geist eine Einheit bilden, ja, und dass sie sich beide gegenseitig beeinflussen. Und dass das eben ja langfristig auch auf die körperliche Gesundheit geht, wenn emotionale Mechanismen oder mentale Dinge dahinter stecken auch, ja.
Was sind vielleicht so ein paar, ja, ich weiß, Gesundheit ist so individuell und das finde ich auch schön, dass das Ayurveda das so sehr betont und trotzdem, vielleicht kannst du ja so ein paar, ich sag jetzt mal, du hast es vorhin auch beschrieben, wenn es erst zur Stufe 6 gekommen ist, ja, der Manifestation des Ungleichgewichts, dann ist es sehr schwer, das Ungleichgewicht wieder auszubügeln. Das heißt, Ayurveda ist ja auch eine also ja, Prävention ist immer, aber es ist ja eigentlich, es möchte das Gleichgewicht irgendwo erhalten, ja. Das heißt, es wirkt ja nicht nur dann, wenn wir krank werden. Das ist ja auch, finde ich, dieser große Unterschied zur westlichen Medizin. Wir gehen ja erst zum Arzt, wenn wir erst krank sind und dann ist es häufig schon zu spät, ne? Und das Ayurveda ja da ansetzt überhaupt, wie leben wir, wie ist unser Lebensstil und wie können wir balancierter überhaupt unser Leben gestalten? Gibt es da, sage ich mal so drei Grundregeln, wo du sagst, um ein gesünderes, balancierteres Leben zu führen, damit es erst gar nicht in ein Gleichgewicht kommt, wenn es darum geht, ein gesundes Immunsystem für uns zu kreieren oder einen gesunden Lebensstil.
Wie du das schon so schön gesagt hast, ist es sehr individuell. Und deswegen würde ich sagen, als erstes wirklich zu beobachten. Ja, wir sind auch immer sofort im Machertum. Wir müssen sofort machen und umsetzen und das ist das Richtige und was auch immer. Aber wie viele von uns beobachten sich wirklich einfach mal von außen, ohne was unternehmen zu müssen, ohne was ändern zu müssen, ohne was machen zu müssen, sich einfach zu beobachten, ja? Was sind die Handlungen, die ich täglich mache? Ja, was esse ich täglich? Was denke ich täglich? Ja, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Und es einfach mal zu beobachten, ja? Das ist der erste Schritt. Als zweiten Schritt würde ich sagen, wie wirken sich diese Verhaltensweisen auf mein Befinden aus, darauf, wie ich vielleicht mit der Umwelt interagiere, darauf, was ich esse, ja, und da einfach den Zusammenhang zu sehen, ja. Und dann sich wirklich zu fragen, okay, was würde mir eigentlich gut tun. Auch wenn es so ein Automatismus ist, ich mache immer morgens das oder das und das. Und das kann sogar was sein, was wir denken gut ist. Ja, meine Yoga-Praxis, die mache ich 2 Stunden und ich mache jeden Morgen Ashtanga-Yoga oder was auch immer das ist. Und wir sind häufig selber so voll von Dogmen, was gut für unsere Gesundheit ist, ja, dass wir aufgehört haben, wirklich zu beobachten, was uns gut tut und was nicht. Ja, und das sind, glaube ich, die Schritte, die jeder anwenden kann, ja, ohne jetzt allgemeine Empfehlungen auszusprechen, aber wo jeder für sich beobachten kann, bin ich ehrlich damit, was mir wirklich gut tut, oder lebe ich in einer Idee davon, was gut ist?
Ja, das ist so sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich, weil wir häufig auch denken, viel hilft viel oder so. Ne? Viel zum Sport gehen, das ist ja gesund. Aber vielleicht ist es eigentlich mal mehr Ruhe, was wir brauchen. Ne? Mal vielleicht ein bisschen mehr mit nichts zu tun. Und da gibt es ja dann leider von außen manchmal auch viel Bestätigung, warum es gut ist, immer in der Aktivität zu sein, zum Beispiel. Ne? Kannst du trotzdem, sage ich mal, auch wenn das natürlich schwer ist und du sagst, ja, es ist individuell, so ein paar, sage ich mal, Tipps geben, auch aus ayurvedischer Sicht? Du hast gerade schon angesprochen, was tut mir gut, also im Sinne von auch für alle Doshas geltend, aus ayurvedischer Sicht, was tut uns gut als Körper, Geist, Seelenwesen in den Tag zu starten, also Stichwort ayurvedische Morgenroutine und auch Abendroutine. Was sind da so Empfehlungen, die eigentlich für jeden vielleicht gelten können?
Ja, das ist auch das Schöne. Es gibt so allgemeine Empfehlungen, einfach die für jeden gelten. Ja, da muss man gar nicht das Dosha wissen oder ähnliches, ja, oder was für ein Körpertyp ist. Und das macht schon so einen großen Unterschied, ja. Es sind wirklich so Kleinigkeiten, die manchmal schon so viel bewirken können. Wir denken auch immer bei Gesundheit, Ernährungsumstände, das muss jetzt das volle Programm sein, anstatt einfach wirklich mal klein anzufangen, Step by Step. Was im Ayurveda am Morgen empfohlen wird, ist zum Beispiel nach dem Aufstehen die Zunge zu schaben. Ja, es gibt so spezielle Zungenschaber, Reiniger. Und da sieht man dann auch schon, wie gut habe ich verdaut. Ja, wenn sich viel Belag auf der Zunge zeigt, ja, dann ist es nicht so ein gutes Zeichen. Ja, weniger Belag, ein bisschen Belag ist immer normal. Ja, aber wichtig ist es abzunehmen. Ja, weil das hilft uns auch, zum einen uns frischer zu fühlen. Ganz viele Toxine werden auch über die Zunge abgegeben. Ja, und zum anderen auch stärkt das unser Geschmacksempfinden, ja, was auch schön ist, ja, weil wir wollen natürlich auch schmecken, was wir essen. Das ist ein ganz wichtiges Signal für den Körper, erst zu schmecken, bevor es im Körper ankommt. Dann warmes Wasser zu trinken am Morgen, wirklich den Tag zu starten mit einem warmen Glas Wasser. Und das hilft, den Stoffwechsel anzuregen. Ja, das fördert mehr Leichtigkeit. Der Morgen ist im Ayurveda vom Kapha-Dosha geprägt. Ja, das heißt eher von der Kühle, von der Schwere. Ja, und das heißt, wir helfen uns damit schon ungemein, einfach in Gang zu kommen. Ja, durch einfach ein Glas warmes Wasser. Und dann empfiehlt Ayurveda, dass wir uns einölen. Ja. Das muss aber nicht unbedingt sein, ja, für diejenigen, die mit der ayurvedischen Massage vertraut sind, Abhyanga, ein bisschen Öl in den Körper zu massieren. Meditation, ja, wichtig, einfach weil am Morgen der Geist am klarsten ist, ja, noch wenig Eindrücke. Ja, es ist immer schwierig, mit vielen Eindrücken im Kopf zu meditieren. Ja, und auch das muss keine große Sache sein. Es können 5 Minuten sein, wo ich vielleicht auch mir einfach zum Ziel setze, zu beobachten. Ja, oder mich zu fragen: Hey, guten Morgen, wie geht's dir denn gerade? Wie fühlst du dich? Ja, auch das kann Meditation sein, weil es ist einfach ein Bewusstwerden. Ja, das Bewusstwerden: Ich bin da, ich bin hier. Was ich zum Beispiel mache immer am Morgen: Ich sage danke. Danke, dass ich aufwachen durfte. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, es sind so kleine Dinge. Ja, und häufig die größte Hürde auch mit Meditation ist, dass wir denken, wir müssen da komplette Gedankenlehre erreichen. Ja, wir müssen die nächste Erleuchtungsstufe erreichen oder ähnliches. Und so oft bekomme ich zu hören, ja, Meditation funktioniert für mich nicht. Ja, klar, für mich funktioniert es auch nicht, wenn ich jeden Morgen das Ziel habe, da Gedankenlehre zu haben oder die Erleuchtung zu erreichen. Ja, das Wichtige ist wirklich einfach, da zu sein, präsent zu sein, im Körper zu sein, sich erlauben anzukommen. Und dann aus ayurvedischer Perspektive wird häufig auch Yoga empfohlen. Ich möchte da aber auch mal mit einem Dogma ein bisschen aufräumen. Wenn wir uns zum Beispiel an der traditionell chinesischen Medizin anlehnen, ja, da gibt es auch eine Organuhr. Und aus der Perspektive ist zum Beispiel wirklich kraftvolle Asana oder auch Sport, es sollte eher in die spätere Zeit zwischen 5 und 7 gelegt werden, weil da die Nierenenergie am stärksten ist. Und das ist das, was wir für die Yang-Energie brauchen. Ja? Das heißt, wenn du am Morgen praktizierst, wir wollen uns nicht zusätzlich Energie nehmen, ja, dann kann es vielleicht hilfreich sein, einfach mal auszuprobieren, ob du am Morgen eher was Sanfteres nehmen kannst. Vielleicht einfach sanftere Yoga-Asana, Qigong oder ähnliches, ja. Und dann, wenn du sagst, ich bin jemand, der sich gern physisch auch bewegt, ja, das vielleicht eher in die Nachmittagsstunden, wenn möglich, zu legen, ja. Und das auch, es geht wirklich immer um Beobachtung, ja. Zu schauen, nimmt mir das vielleicht, fühle ich mich mehr müde, als dass es mir Energie gibt, ja. Wenn du ein Kaffertyp bist, dann gibt es dir vielleicht mehr Energie, ja. Wenn du ein Vata-Typ bist und schon wenig Ressourcen hat, dann nimmt es dir so eine kraftvolle Praxis vielleicht deine ganze Energie für den Tag, ja. Und das ist wichtig einfach. Und aus der Perspektive betrachte ich auch immer so Routinen, ja, auch um da nicht zu dogmatisch zu werden. Mhm. Es ist so toll, diese Empfehlungen zu haben und sich daran orientieren zu können. Aber letztendlich geht es darum, dass du ausprobierst, ja, dass du schaust, was für dich passend ist und was dir letztendlich wirklich Energie gibt. Und das kann dir niemand von außen sagen, ja. Und dann leichtes Frühstück, ja. Für manche Pita-Typen bedeutet es aber, sie brauchen ein stärkeres Frühstück, ja, ein gehaltvolleres Frühstück, weil sie sonst nicht über den Tag kommen, ja. Das heißt, auch da wirklich zu gucken, ist diese Empfehlung ein leichtes Frühstück, warmes Frühstück am Morgen, ja, das gilt für alle Typen, da können wir uns alle dran orientieren, eher was Warmes am Morgen zu essen. Aber wie leicht sollte das ausfallen oder wie gehaltvoll, ja? Und auch da nicht irgendwie, ich muss nicht mit einem Hungerast durch den Tag gehen, weil ich denke, Ayurveda sagt, ich sollte am Morgen nur was Leichtes frühstücken, ja? Oder vielleicht das Frühstück als Kapha-Dosha auch mit Früchten zu ersetzen oder eben auch auszulassen, ja?
Ja, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, diese Ernährungsempfehlungen immer ganz individuell für uns anzupassen und nicht einfach blind zu übernehmen und zu sagen, ja, jetzt auch zum Beispiel intermittierendes Fasten oder so, wo ja dann eben auch viele bis mittags nicht essen. Das würde zum Beispiel für mich persönlich überhaupt nicht funktionieren, weil ich dermaßen unterzuckere als Vata-Pitta-Typ. Ich habe auch relativ viel Pitta. Ich kipp um. Ja, also für mich funktioniert es null. Also, und für jemanden, der vielleicht Kaffee hat und mehr Reserven hat, funktioniert das wunderbar. Ne? Also da finde ich das auch so wichtig, wirklich immer auf sich zu hören und zu gucken, passt das für mich? Kann ich das umsetzen oder tut mir das eigentlich überhaupt nicht gut?
Ja, und noch so eine Empfehlung, häufig wird im Ayurveda gesagt, keine Snacks zwischen den Mahlzeiten und möglichst lange Pausen zu integrieren. Ja, man sagt 4 bis 5 Stunden, bis eine Mahlzeit verdaut ist. Ja, das würde ich in jedem Fall empfehlen, auszuprobieren. Das macht häufig ganz viel. Und dann aber auch zu schauen, wie du jetzt sagst, ja, vielleicht brauche ich dazwischen aber einfach was. Vielleicht habe ich einen sehr schnellen Stoffwechsel. Und je nachdem, wie groß die Mahlzeit ist, das auch daran anzupassen. Wenn ich eine sehr große Mahlzeit habe, ja, besser 5 Stunden. Wenn ich eher eine kleinere Mahlzeit eingenommen habe, vielleicht muss ich dann nach 3 Stunden wieder was essen, ja, was Kleines und brauche eine Zwischenmahlzeit. Und da wirklich auch zu gucken, genau wie mit Empfehlungen, ja, das Abendessen. Aber da auch zu schauen, wann gehe ich denn ins Bett, ja, wenn ich erst um 11 Uhr ins Bett gehe, ja, und es geht nicht immer darum, im Ayurveda vor 10 ins Bett zu gehen, ja, sondern auch da, wir haben unterschiedliche Chronotypen, ja, es sollte nicht zu spät sein, aber auch da ein bisschen zu schauen und individuell anzupassen, wann denn eine gute Zeit für mich ist, wo ich ausreichend Schlaf habe, wo ich zu der Zeit, wo ich aufstehen muss, mich ausgeruht fühle, mich gut fühle, ja. Und da wirklich dann auch zu schauen, eher so zu essen, dass ich wirklich 2 Stunden mindestens vor dem Schlafengehen meine letzte Mahlzeit eingenommen habe. Es kann aber sein, ja, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte alles ayurvedisch machen und dann muss ich vor 6 Uhr essen, was übrigens auch, ne, bei uns einen ganz anderen Beigeschmack bekommt, wenn im Sommer die Sonne viel später untergeht. Ja, in Indien geht die Sonne immer zur gleichen Zeit und das verschiebt sich vielleicht maximal für 20 Minuten. Und das macht einen ganz anderen Hintergrund nochmal. Ja, das Licht geht aus, die Menschen sind früher schlafen gegangen. Natürlich macht es dann mehr Sinn, vor 6 zu essen. Ja, und dann aber auch zu schauen, dass sich diese Zeiten verschieben in anderen Klimazonen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vata-Typ bin, denk so, okay, ich muss um 6 Uhr abends essen, ja, und dann gehe ich vielleicht um, weiß ich nicht, 10 ins Bett, ja, habe 4 Stunden dazwischen, ja, bis ich ins Bett gehe und habe dann nochmal eine Nachtruhe von vielleicht 8 Stunden, ja, rechne es hoch, sind allein 12 Stunden, dann bis ich aufgestanden bin, dann mache ich noch meine Morgenroutine am Morgen oder ähnliches, ja, lass mich dann vielleicht erst eine Stunde oder anderthalb frühstücken, dann sind wir bei 14 Stunden, dann sind wir schon bei einem intermittierenden Fasten, ja, dass dieser Mensch vielleicht dann bis dahin unglaublich unterzuckert ist, ja, und sich dann fragt, warum er sich nicht ausgeglichen fühlt, wo er doch alles ayurvedisch richtig macht, das liegt auf der Hand.
Mhm. Ja. Vielleicht nochmal Stichwort Energie, wir kommen jetzt gerade aus dem Winter und auch für viele aus einigen Krankheitswellen. Ich kann da auch aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen der letzten Monate, was natürlich auch daran liegt, dass wir ein kleines Kind haben, was, wenn wir mit Kindergruppen in Kontakt kommen, einfach, sag ich mal, immer wieder in Bakterien- und Virenherde, wir damit extrem im Moment konfrontiert sind. Aber grundsätzlich das, was ich auch gerade so aus den Nachrichten höre, es sind nicht genug Kinderantibiotika in den Apotheken im Moment irgendwie da für die Kinder. Also jetzt auch nach Corona, ne, diese lange Maskenzeit, man hat es schon öfter gehört, dass jetzt unser Immunsystem nochmal mehr gefordert wird, mit bestimmten Bakterien und Viren klarzukommen, die einfach durch die lange Maskenzeit, sage ich mal, ausgesperrt wurden und wir jetzt, sag ich mal, die doppelte Ladung gefühlt irgendwie zurückbekommen. Und ich weiß von vielen Leidensgeschichten aus meinem Umkreis, die irgendwie seit Wochen und Monaten irgendwie über Krankheitswellen klagen. Das bedeutet auch, dass unser Ojas geschwächt wird. Kannst du ein bisschen was über Ojas sagen und vielleicht auch ein paar Tipps geben, wie können wir unser Ojas und was hat Ojas mit dem Immunsystem zu tun, stärken?
Ja. Für alle, die jetzt zuschauen, ich suche gerade nach meinem Licht, weil hier auf Bali wird es langsam dunkel. Und schalte das mal eben noch ein.
Ah, jetzt ist sie erleuchtet.
Jetzt ist die Erleuchtung da. Schnellweg zur Erleuchtung. Wenn es darum geht, Ojas zu stärken, ja, wir vergessen häufig, ne, du hast es so schön beschrieben, es sind nicht genug Antibiotika da. Und vorweg möchte ich sagen, Schulmedizin ist unglaublich wichtig und hat uns unglaublich gute Dinge beschafft, die Leben retten, ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Es gibt Fälle, da ist es unbedingt notwendig, ein Antibiotikum einzunehmen, weil es Leben rettet. Ja, es ist häufig aber so, dass das viel zu schnell verschrieben wird mittlerweile. Ja, und dann kommen wir eben in oder haben das Problem, dass es dann Resistenzen gibt, ja, gegen Antibiotika. Und das führt wieder zu weiteren Problemen. Ja, das heißt, zum einen wirklich zu schauen, was ist jetzt wirklich, ne, angebracht. Und zum anderen auch zu sehen, du hast jetzt das Thema Kinder angesprochen, Kinder müssen ja auch durch bestimmte Krankheiten durchgehen. Man hat auch festgestellt, dass besonders nach Kinder oder speziellen Kinderkrankheiten auch nochmal, also die alle durchgehen, nochmal richtig Entwicklungsschübe kommen. Ja, und es macht auch Sinn, wenn wir das Immunsystem ansehen, ja. Ein Kind entwickelt das Immunsystem schon allein dadurch, dass es im Geburtskanal mit der Scheidenflora der Mutter in Berührung kommt und das schluckt, Das heißt, da werden Bakterien quasi geschluckt, die aber extrem wichtig sind, wie man festgestellt hat, um das Immunsystem auszubilden. Ja, das heißt, wir schützen Kinder nicht davor, indem wir wirklich alles antiseptisch aufbereiten. Man hat sogar festgestellt, dass dadurch später mehr Allergien entstehen bei diesen Kindern. Ja, das heißt, das ist der eine Punkt, auch zu schauen, dass unser Immunsystem wirklich, es wächst mit seinen Aufgaben, so schön sagt, ja. Und da aber auch zu gucken, wann ist es Zeit zu intervenieren, ganz wichtig, ja. Und dann auch sich wirklich zu fragen, was baut denn wirklich Ojas auf? Ja, also wenn wir jetzt auf uns schauen, ne, du hast auch eben gesagt, ja, ne, als Elternteil wird man dann auch häufig viel mit krank, ja. Und da wirklich zu schauen, wie können wir denn Ojas aufbauen, ja.
Kannst du noch kurz was zu Ojas sagen für diejenigen, die das noch nicht kennen, diesen Begriff?
Ojas wird häufig mit unserem Immunsystem gleichgesetzt, aber das ist nicht ganz die Wahrheit. Ja, es ist, spielt eine wichtige Rolle für unser Immunsystem, aber Ojas ist unsere vitale Lebensessenz. Ja, es ist wirklich das, was uns auch auf so eine gewisse Art strahlen lässt. Also, ne, also wir haben Prana, Tejas, Ojas, ja, diese drei subtilen Kräfte. Und Ojas ist die subtile Essenz von Kapha. Tejas ist die subtile Essenz von Pitta. Und Prana ist die subtile Essenz von Vata. Ja, wir sehen schon, es geht viel tiefer mit den Doshas auch. Und diese subtilen Essenzen sind das, was wir, die Doshas sind sehr grobstofflich, sage ich jetzt mal so. Ja, es sind zwar auch Bioenergien, aber sie sind viel mehr, manifestieren sich viel mehr im Körper. Und diese subtilen Essenzen sind viel schwieriger zu greifen. Ja, und wenn wir über Ojas sprechen, Ojas entsteht letztendlich aus unserer Nahrung, aber nur dann, wenn die Nahrung vollständig verstoffwechselt wird, ja, dann entsteht Ojas. Ja? Und wir sehen jetzt schon hier den Zusammenhang zur Ernährung, ja, aber Ojas wird nicht nur aus der Nahrung gebildet. Ojas ist so viel mehr, ja. Ojas aufzubauen bedeutet auch für mich, aus meiner Interpretation, dass wir genauso unsere Erfahrungen auch bis zum Ende verstoffwechseln müssen, ja, dass eine Überladung an Nahrung genauso wie eine Überladung an Eindrücken auch dazu führen kann, dass Ojas geschwächt wird, ja, auch hier wieder nicht mehr hilft mehr, ja, und deswegen ist es so wichtig zu schauen, wenn wir davon sprechen, Ojas zu stärken, ja, das kann durch Kräuter erfolgen, das kann durch Nahrung erfolgen, das kann durch bestimmte Anwendungen erfolgen, wie Ölmassagen oder ähnliches, all das trägt dazu bei. Aber dass wir uns auch fragen, mit welchen Eindrücken konfrontiere ich mich täglich? Wie viel kann ich eigentlich verdauen in meinem Leben? Ja, und es betrifft Nahrung, ja, auch wenn da Probleme auftreten, ja, selbst wenn wir ja noch nicht mal kleine Mengen verdauen können, ja, was passiert eigentlich sonst in meinem Leben alles, ja? Wie vollgeladen ist das eigentlich? Und hat mein Körper vielleicht einfach die Kapazität zu verdauen oder verdauen zu können erreicht, ja? Hat es deine Frage beantwortet?
Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt sehr ich finde das so spannend, weil du immer häufig, ne, dass die Tipps, die du gibst oder die Empfehlungen sind eben sehr, sag ich mal, auf unseren Lebensstil immer ausgerichtet, ja, und auf Selbstreflexion auch ausgerichtet, was ich großartig finde. Und gleichzeitig gibt es auch noch so ein paar, du hast jetzt so angesprochen, auch bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Praktiken, die wir ganz einfach in unseren Alltag integrieren können, wo du sagen kannst, das ist auf jeden Fall gut, um ja zum einen vielleicht weniger unser Leben vollzuladen, beziehungsweise vielleicht auch zu entschleunigen. Aber gibt es noch so ein, zwei andere, sag ich mal, praktische Ernährungstipps oder Methoden, die wir integrieren können, die definitiv uns helfen, unser Ojas zu stärken?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt speziell Lebensmittel, die im Ayurveda dafür bekannt sind, Ojas zu stärken. Aber auch da wieder, es geht nicht darum, nur noch einzelne Lebensmittel zu essen und die sind super, weil sie Ojas stärken, sondern es geht wirklich immer um die ganze Ernährung. Aber besonders gut sind Datteln, ja, Ghee, auch Milch wird aus ayurvedischer Perspektive als Ojas fördernd gesehen, ja. Ich denke, da gehen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf ein, was bestimmte Lebensmittel anbelangt. Bestimmte Nüsse, ja. Das sind Dinge, also auch du siehst Dinge, die auch so ein bisschen mehr Gehalt haben, die auch Kapha vor allen Dingen ja, stärken. Und ich sage bewusst stärken. Und auch da wieder zu schauen, genauso wenn wir von einer sattwischen Ernährung reden, zu viel von diesen Lebensmitteln, ja, Sattva ist auch, ja, die Lebensmittel sind auch eher Kapha erhöhend, ja, genauso wie die Ojas erhöhen. Und das kann auch dazu führen, ein zu viel davon, dass Kapha zu viel verstärkt wird, ja. Das heißt, hier geht es wirklich um die Balance. Aber das sind schon mal spezielle Lebensmittel, die sehr nährend sind, ja, die helfen, weil Ojas hilft uns auch, unsere Körperstrukturen zu schützen, ja. Das heißt, was wir immer wollen im Ayurveda ist wirklich, dass wir die Erhaltung des Körpers sicherstellen, ja. Und wir kennen das zum Beispiel bei verschiedenen Erkrankungen, zum Beispiel Multiple Sklerose, wo die Myelinscheiden angegriffen werden. Ja, das sind Kapha-Elemente. Ja, wir wollen verhindern, dass bestimmte Ungleichgewichte oder auch bestimmte ja, Lebensweisen oder ein Dosha dazu führt, dass der Körper seine eigenen Ressourcen hergeben muss und seine Körpergewebe abgeben muss sozusagen, um sich zu schützen. Ja, das heißt, Ojas hilft uns auch, dass alle Gewebe gesund bleiben, dass unsere Körpergewebe gesund bleiben. Ja, und von daher hat es sehr nährende Qualitäten, die Lebensmittel. Ja, dann gibt es bestimmte Kräuter auch, ja, die Ojas stärken können. Ja, auch da immer wieder individuell zu schauen, ja, weil auch das ist typenabhängig, ja, für wen das richtige Kraut geeignet ist. Ja, Ashwagandha, ja, Shatavari, ja. Dann gibt es auch eine ayurvedische Zubereitung im Ayurveda, die generell empfohlen wird, um das Immunsystem zu stärken, Chyawanprash. Ja, das ist eine Paste, wie so eine Marmelade für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben, kann man sich das sich vorstellen. Das ist ein Fruchtmus, es wird aus der Amla-Frucht unter anderem, aber ganz vielen verschiedenen Dingen hergestellt. Das ist gut, um das Immunsystem zu stärken, für alle Dosha-Typen geeignet, Chyawanprash. Und dann auch Lebensmittel, die verjüngend wirken, sogenannte Rasayanas, ja, die wirklich auch dazu eben beitragen, dass wir ja den Körper verjüngen. Und wir stellen uns immer unter Verjüngung vor, oh, alle Falten gehen weg. Aber es geht wirklich darum, die Gewebe in ihrer Funktion zu verjüngern, unsere Organe, ja, jünger zu halten, ja, anstatt, ja, ich sage jetzt mal, den natürlichen Verschleiß aufrecht oder mit dem, ja, dass wir das quasi verhindern und dass wir so die Gesundheit des Körpers quasi erhalten. Ja.
Du hast gerade ganz, ganz süß gesagt, Daniel, so, das besprechen wir nachher noch. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde. Wann meinst du nachher? aber ich würde trotzdem gerne noch auf einen zum Abschluss auf ein Thema eingehen, und zwar und du kannst natürlich teilen, was du teilen möchtest, aber auch wir haben im letzten Podcast schon oder beim letzten Mal, wo wir uns begegnet sind, ein bisschen darüber gesprochen, über deine persönliche Ernährung, wie du dich heute als Ernährungscoach, wie ernährst du dich heute? Weil das ist ja auch eine Frage, glaube ich, die viele bewegt, dass Ayurveda jetzt zunächst einmal vegetarisch empfiehlt. Jetzt aber gibt es natürlich auch viele ayurvedische vegane Bücher. Ja, aufgrund auch natürlich mit dem Hintergrund von Massentierhaltung, die es natürlich genauso in der Milch- und Eierindustrie gibt. Das ist ja, sag ich mal, nicht im Sinne des Ayurveda, wie wir da die Tiere behandeln. Also kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen und vielleicht auch, also mit Thema Milch hattest du vorhin auch schon angesprochen, und vielleicht auch, wie ernährst du dich heute und warum? Und ich weiß, es ist natürlich auch sehr individuell zu betrachten.
Ja, erstmal, wow, eine Stunde, du siehst so wieder, wie schnell die Zeit mit dir vergeht, Wanda.
Ich weiß, du musst noch einige Podcasts machen.
Ja, ich glaube, wir brauchen noch Episode 2, 3. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass ich, nicht ich glaube, ich habe sehr viel ausprobiert im Laufe meines Lebens. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich hatte, das ist häufig auch der Wunsch von ganz vielen. Ich möchte einmal diese Ernährung finden, die für immer passt. Und wie können wir diese eine Ernährung für uns finden, die für immer passt, wenn wir uns so sehr verändern als Individuum? Ja, allein wenn du es aus ayurvedischer Perspektive betrachtest, in der Kindheit, wo das Kapha-Dosha vorherrscht, in der Mitte des Lebens, wo das Pitta-Dosha vorherrscht und im Alter, wo wir mehr von Vata beeinflusst werden. Auch das beeinflusst unsere Grundkonstitution, ja, auch wenn unsere Konstitution eine andere ist, ja. Aber es hat einen Einfluss, genauso wie die Jahreszeiten einen Einfluss auf uns haben, ja. Das heißt, was ich wirklich festgestellt habe, dass es nie gut ist, in einer Ernährungsweise zu verharren, sondern ehrlich mit sich selber zu sein. Und ich hatte eben schon angesprochen, dass ich ganz lange vegetarisch war, bin dann vegan gewesen für eine ganz lange Zeit. Und jetzt eben hier auf Bali, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, dass auch in anderen Klimavoraussetzungen sich der Körper manchmal ganz anders zeigt, ja. Zum einen sind andere Lebensmittel hier, die mir zur Verfügung stehen. Zum anderen verlangt mein Körper hier auch nach ganz anderen Lebensmitteln. Und dann haben wir auch so ein bisschen über das Thema Parasiten in den Tropen gesprochen. Es ist ganz schnell, ja, dass man da sich irgendwie mal einen Durchfall eingefangen hat oder ähnliches, ja. Und gerade als Vata-Typ, wenn man schnell Gewicht verliert, kann das verheerende Folgen auch haben für den Körper, ja. Und das war für mich so der Punkt, wo ich wirklich auch nochmal überdenken musste, nicht nur zu schauen, okay, welche Lebensmittel passen saisonal, ja, dazu hatte ich immer ein ganz gutes Gefühl, worauf habe ich eigentlich Lust, im Sommer habe ich mehr Lust, vielleicht auch mal auf einen Salat, ja, da kann ich das gut vertragen, Rohkost im Winter weniger, welche Lebensmittel sind saisonal, also auch das zu erlauben, dass sich meine Ernährung da immer wieder angepasst hat nach den saisonalen Voraussetzungen. Das ist der eine Punkt. Und dann aber auch jetzt wirklich an einem Punkt zu sein, zu schauen, okay, meine Ernährung war lange vegetarisch, meine Ernährung war lange vegan. Ja, das hat auch nochmal viel mit sich gebracht. Und jetzt wirklich auch zu schauen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich, und da komme ich auf den Punkt Ahimsa zurück, den du angesprochen hast, ja. Ayurveda an sich ist nicht vegetarisch. Das ist das größte Missverständnis, was existiert. Ayurveda beschreibt einzelne Fleischsorten ins Detail. Ja, Ayurveda beschreibt eine Vielzahl von Lebensmitteln, ohne ihnen den Stempel gut oder schlecht aufzudrücken. Ja, das ist eine sehr westliche Sichtweise. Das heißt, wir schauen im Ayurveda immer nur, was ist förderlich für das Individuum zu dem jetzigen Zeitpunkt und was ist nicht förderlich. Ja, das heißt, ich kann die und die Konstitution haben. Das bedeutet nicht, ja, sage ich als Vata-Typ, dass ich mich immer nur nach Vata ernähre. Zum einen würde es meine Ernährung sehr einschränken, wenn ich strikt alle Lebensmittel rausstreichen würde, die nicht für mein Dosha sind. Sonst geht mehr darum zu schauen, die Lebensmittel zu bevorzugen, ja, die ich besonders häufig esse, ja, als Vata-Typ, die auch Vata geeignet sind. Das heißt aber nicht, dass ich alle anderen Lebensmittel ausschließen muss, ja. Und dann wirklich auch zu schauen, wie ist denn jetzt der Ist-Zustand? Habe ich ein Kapha-Ungleichgewicht? Gehe ich ja nicht darauf ein, Vata zu besänftigen, weil das dann Kapha verstärkt. Ja? Auch zu schauen, welches Symptom zeigt sich mir gerade oder in welcher Phase meines Lebens bin ich gerade. Das heißt, darauf basierend eben auch auf anzupassen. Und zurück zum Thema Ahimsa. Ja, ja, es ist wichtig, Gewaltfreiheit zu haben, aber auch Gewaltfreiheit uns selbst gegenüber. Und das ist ein sehr tiefes Thema. Und ich bin mir bewusst, dass das nicht jeder hören möchte. Ich möchte das aber wirklich aus ganz, ganz tiefer Liebe teilen, ja, weil das auch eine der Sachen ist, die ich im Coaching am meisten sehe. Wir opfern uns selbst. Entweder für andere oder wir opfern unsere Körpergewebe für etwas, was wir als eine Regel aufgesetzt haben oder ein Dogma oder aus bestimmten Überzeugungen, die dann manchmal so weit gehen können, dass wir uns selber krank machen oder uns selber nicht eingestehen, was wir eigentlich brauchen. Ja? Und Ahimsa, wie gesagt, schließt auch ein, dass wir uns selbst über Gewalt frei sind. Und ein wichtiges Prinzip im Ayurveda ist es, die Selbsterhaltung des Körpers als wirklich als A und O zu priorisieren. Und wenn das zum Beispiel bei großer Ausgezehrtheit, durch welche Umstände auch immer, ja, durch Krankheit, durch was auch immer das ist, wir Masse aufbauen müssen, ja, dann ist es so, wenn ich aus ayurvedischer Perspektive schaue, dass in den Fällen tierische Lebensmittel empfohlen wird. Oder auch für Menschen, die im Feld arbeiten, die sehr hart arbeiten, die unglaublich kräftigende, stärkende Lebensmittel brauchen, um ihre Körpergewebe zu erhalten. Ja, in den Fällen wird es empfohlen. Ja. Und wie spielt jetzt die Gewaltfreiheit da eine Rolle mit? Ja. Ich glaube, es hat einfach unglaublich große Perversionen angenommen, wie wir uns tierischer Nahrungsmittel bedienen. Ja, und es ist weit entfernt von dem, wie Lebensmittel zu der Zeit produziert wurden. Ich finde allein das Wort produziert nicht schön, weil es geht nicht um eine Produktion. Ja, es geht um ein Geben und Nehmen, um ein Nähren, ja. Und das ist auch was wir sehen, wenn wir uns im Tierreich umschauen, ja. Es gibt den Moment, also wir haben das ja alle, diese Fight-Flight-Response, und es gibt aber noch ein Freeze, ja. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn der Löwe die Gazelle erwischt hat, ja. Da, also erst findet Flight statt, ja, weglaufen. Dann findet ein Moment statt, wo noch der Fight ist, wo sich die Gazelle wehrt. Und dann findet der Moment der Hingabe statt, ja. Und das ist auch ganz viele, wer tiefer im Ayurveda schaut und im Yoga, es gibt ganz viele Rituale, die diese Hingabe anerkennen, die diese Dankbarkeit ausdrücken, dass etwas anderes das Leben gibt. Und das ist auch bei pflanzlichen Lebensmitteln so. Wenn wir uns darauf besinnen, dass wir, wenn wir nicht darauf achten, wie pflanzliche Lebensmittel angebaut werden, dass wir unser größtes Gut zerstören, und das ist unser Boden. Ja, ich habe eine Zeit lang in der Bodenkunde auch gearbeitet, ja, wie wichtig das ist, dass wir unsere Böden priorisieren. Und das ist bei ganz vielen nicht auf dem Schirm. Das heißt, wie werden denn eigentlich unsere pflanzlichen Lebensmittel produziert? Ja? Und wenn wir unsere Bodenqualität verlieren, dann haben wir ganz verloren. Dann haben wir wirklich ganz verloren. Weil all unsere Nährstoffe, die in die Pflanzen gehen, die kommen aus den Böden. Ja. Und dieses wichtige Ökosystem zu sehen, wirklich mit seiner Ganzheit, ja. Und zurück zu dem Punkt, wo es darum geht, dass wir Hingabe praktizieren, ja. In dem Moment, wo sich die Gazelle, es gibt diesen Moment, ja, wo sich die Gazelle dem hingibt, und man hat festgestellt, dass ganz viele Endorphine dabei ausgeschüttet werden, Glückshormone. Ja, und jeder, der schon mal ein Nahtoderlebnis hatte, kennt diesen Moment, wenn wir bereit sind, unser eigenes Leben aufzugeben. Wenn wir uns einfach da rein fallen lassen, dass wir unser Leben geben. Ja, das ist ein unglaublich machtvolles Gefühl. Und ich glaube, dass einfach durch diese, ich möchte das einfach in den Kontext setzen, dazu, wie ganz viele Naturvölker leben, wie es zu Nahrungsmitteln im Ayurveda kam, da wurde nie einfach ein Leben genommen, ohne etwas dafür zurückzugeben, ja, ohne ja, Dankbarkeit, Wertschätzung. Und das ist das A und O, was ich auch am häufigsten sehe. Wir essen unser Essen, das wirklich nährstoffreichste Superfood-Essen, und wir essen es ohne jegliche Dankbarkeit. Und Essen ist so ein großer Feind geworden für die meisten, dass ich vergesse, dass manchmal die Portion Reis mit den Linsen, und wenn da kein Gemüse bei ist, durfte ich in Indien wirklich auf harte Tour lernen im Ashram, wenn es jeden Tag dasselbe gibt, aber wirklich Dankbarkeit zu haben und zu sehen, wie viele Schritte es gebraucht hat, damit dieses Essen auf meinem Teller ist, ja. Und diese Dankbarkeit, wir können das ethischste Essen ohne Dankbarkeit essen. Und für mich ist das die größte, das ist die größte Gewalt. Und ja, deswegen, es war jetzt lang ausgeholt, aber für mich ist es ganz wichtig, das in den Kontext zu setzen und uns selber zu fragen. Wir haben schon auch in unserem letzten Podcast-Interview darüber gesprochen. Wir tun das Beste zu jeder Zeit. Wir können nicht jeder eine Permakultur-Farm haben. Ja, wir können nicht alle vielleicht in einem Tiny House leben. Wir können nicht alle vielleicht aus welchen Voraussetzungen auch immer, ja, bestimmte Dinge nicht machen, die wir gerne machen würden, die gut für die Umwelt sind. Aber wir können jeder unseren kleinen Beitrag dazu leisten. Genau das Gleiche bezieht sich auch auf die Gewaltlosigkeit. Und das ist so, so, so wichtig zu sehen, okay, bin ich in einer Phase, wo ich glaube ich, oder mein Körper mir auch ganz explizit sagt, dass ich bestimmte Lebensmittel brauche, ohne dass ich in einer Völlerei verfalle, oder wo ich auch schaue, woher kommt denn das, was ich esse? Ja, egal, ob es ein tierisches Lebensmittel ist oder ob es ein pflanzliches Lebensmittel ist. Und dann wirklich zu sagen, ich tue das, was gut für mich ist, und ich tue das Beste, was für mein Umfeld gut ist. Ja, genau.
Ja, danke, Danja. Wie du schon gesagt hast, ein sehr tiefes Thema. Da könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast sich mal zum Thema Gewaltlosigkeit, und ich fand es sehr, sehr schön, dass du nochmal dieses Thema des Bewusstseins ja ins Licht gerückt hast. Also wie wichtig es ist, wie wir essen. Also dass das einen entscheidenden Unterschied macht, ja. Und woher kommt dieses Essen, und dass es natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Also dass uns auch zu befreien von diesen Dogmen, auf gar keinen Fall Fleisch essen. Aber wenn es darum geht, der Demeter-Bauer, der irgendwie selbst seine Kuh irgendwie seit 20 Jahren begleitet, dann ist es natürlich was ganz anderes, der vielleicht die sogar noch selbst schlachtet, wenn ein solcher Mensch Fleisch isst, oder in dem Bewusstsein wir Fleisch kaufen und es ehren und dankbar dafür sind, als wenn wir einfach blind irgendwie zur Supermarkttheke gehen und uns irgendwie das Qualfleisch irgendwie auf den Teller schieben und mit totalem Unbewusstsein. Und gleichermaßen auch, wir haben irgendwie das tollste Bio-Food und essen vegan und sind trotzdem total unbewusst in der Art und Weise, wie wir essen, dass beides eine Form, in Anführungsstrichen, von subtiler Gewalt ist, ja, dass wir, dass dieses Bewusstsein um Geben und Nehmen der Natur gegenüber einfach verloren gegangen ist, ne? Also sei es jetzt, ob wir vegan sind oder Fleisch essen. Und dass es letztendlich darum geht, auch in welcher Energie essen wir, und wieder ein Bewusstsein und Dankbarkeit zu entwickeln für das, was wir auch vom Boden nehmen, ne?
Ja, und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung teilen. Ich rede nicht von irgendeinem Podest herab, sondern been there, done that, ja, mir Dinge zu versagen, die ich eigentlich wirklich gebraucht hätte, aus welchen Gründen auch immer, ja, und wirklich da zu schauen, ja, wie schnell dann auch wirklich so eine Undankbarkeit aufkommen kann, oder was für einen Unterschied es auch macht, ja, diese Wertschätzung zu haben, die Dankbarkeit, dass das überhaupt gerade mir zur Verfügung steht, ja, als etwas. Und ja, das ist auch nochmal, glaube ich, ein sehr, sehr tiefes Thema, die auch so Glaubenssätze, die dahinter liegen, genährt zu sein, genährt sein zu dürfen.
Ja, ja, und dass wir uns echt befreien dürfen auch von diesen Labels, ne? Ich bin das, also ich glaube, es ist für viele ja auch so eine Identität, ja? Ich bin Veganer oder nein, ich, keine Ahnung, ich bin Atheist oder so, also diese Labels, die wir uns selbst geben und darüber ja auch eine Sicherheit, eine Identität kreieren für uns selbst, ne? Und dass wir uns davon befreien dürfen letztendlich und uns mehr erlauben dürfen auch.
Ja, und vor allen Dingen in dem Hintergrund, ich bin das und bin deswegen besser.
Ja, ja, richtig.
Wir hatten da auch drüber gesprochen beim letzten Mal. Ich habe dir, glaube ich, erzählt, dass ich mich viel mit Permakultur beschäftigt habe und dann auch so ein Bokashi-Eimer, das ist so ein Komposteimer, ja, den man im Raum quasi haben kann. Und es hat so gestunken, es hat mich so genervt. Ja, auch wenn man es, kann man ordentlich verschließen, aber allein das Ding immer aufzumachen und dann das darf rein, das nicht. Und dann muss man das noch drauf. Und ich habe es dann einfach aufgegeben. Und ich bewundere die Menschen, die es machen oder die so viel einfach. Und ich habe einfach für mich festgestellt, damals in dieser Stadtwohnung, ich konnte es nicht leisten. Mhm. Ja, und dann irgendwie auch mir das selber zu vergeben und nicht zu sagen, ich bin dadurch schlechter als die anderen und die zu feiern, die es irgendwie hinkriegen und die damit experimentiert haben, die noch einen organischen Dünger daraus gemacht haben für ihre Wohnzimmerpflanzen, ja, Hut ab, ja, und genauso das bei allen immer zu sehen, dass sie ihr Bestes tun, ja.
Richtig, richtig. Und das glaube ich auch immer um den Mittelweg geht, ne? Also dieses und ich glaube, es ist etwas, was, ich meine, es gibt da mittlerweile ja auch Dokumentationen drüber und mich berührt das Thema Boden ja auch sehr und wir versuchen ja hier in Portugal ganz bewusst, wir machen auch wieder Aufforstung auf unserem Land und ganz bewusst was Biodiversität zu kreieren, um wieder was zurückzugeben zur Erde und zu diesem Boden hier, weil wenn man über Portugal fliegt, dann sieht man sehr viel Trockenheit. Also die Wasserprobleme, die auf uns zukommen auf dieser Welt, auch natürlich ein großes Thema, aber gerade das Thema Böden ist hier ein großes Thema und weil man als Veganer ja vielleicht denkt, ich ernähre mich nur pflanzlich und deswegen ist es gut, aber sich auch zu fragen, wo kommen denn diese Heidelbeeren her? Die kommen nämlich aus Portugal und hier wird das Trinkwasser in diese riesigen Beerenplantagen geleitet und was dann wiederum fehlt. Was den Menschen dann wiederum hier fehlt, weil Menschen in Deutschland im Winter Blaubeeren essen möchten für 2,50 €. Ja, also bitte Leute, kauft diese Blaubeeren nicht. Die kommen, also die, wo drauf steht, aus Portugal, weil ich glaube, nur durch unser Nutzerverhalten und unser Verbraucherverhalten können wir sowas überhaupt erst stoppen und beeinflussen, ne? Indem wir das eben nicht kaufen und bewusster darüber werden, wo kommen diese Dinge her, saisonal essen, wie du sagst, ne? Da mehr Bewusstsein hinzulenken oder auch die Avocados, die brauchen unglaublich viel Trinkwasser, ne? Dass pflanzlich sich zu ernähren nicht unbedingt nachhaltig bedeutet, leider. Ja, also das heißt, ja, großes, großes Thema. Und ich glaube auch, jeder gibt sein Bestes, ne? Und es ist wahnsinnig komplex, glaube ich. Es ist sehr, sehr komplex und sehr tief, wie wir heute diesen Podcast auch dank dir nochmal gelernt haben. Und ich glaube auch, wir dürfen ja milde mit uns sein, unser Bestes geben und aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, wer irgendwie besser, schlechter ist als ein Mensch, weil er sich so und so ernährt oder nicht ernährt. Und ich glaube, wie du gesagt hast, es geht wirklich um dieses Bewusstsein, ne? Und Dankbarkeit für das, was wir essen dürfen. Machst du Dankbarkeitsgebet, bevor du isst?
Jede Mahlzeit, wirklich. Das ist die wirklich, und es ist nicht viel. Das können 5 Sekunden sein, wo ich einfach kurz die Hände über die Mahlzeit halte und einfach sage, danke, 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 danke. Manchmal noch Gedanken aussende für all die Menschen, die dazu beigetragen haben, dass diese Lebensmittel auf meinem Teller sind, ja, vielleicht auch manchmal mir selber einen Moment zu nehmen, mir selber zu danken, dass ich für mich gekocht habe und dass ich die Möglichkeit habe, wirklich versorgt zu sein. Ja, das ist für viele nicht Realität. Und sich deswegen aber auch trotzdem nicht schlecht zu fühlen, ja, das ist, dann kommt die nächste Spirale. Und du hast gerade eben noch was Wichtiges gesagt. Es ist komplex. Ja, wir leben in einem komplexen System, was die Dinge immer, immer komplexer macht, bis in die Absurdität. Aber wir können es eigentlich ziemlich einfach machen. Ernährung kann wirklich einfach sein und simpel. Und das ist auch so eins meiner Anliegen. Es ist gar nicht so komplex. Ja.
Vielen Dank, liebe Danja. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir sind schon weit über einer Stunde. Ich hoffe trotzdem, dass es für viele genauso spannend war, wie für mich heute mit dir zu sprechen. Zum Abschluss, was würdest du, ja, so eine Abschlussfrage, wenn du dir das vorstellst, du hast vorhin gesagt, du bist super dankbar, jeden Morgen auch aufzuwachen. Das ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt gerade hier zusammen sprechen können und jeder Tag ist ein Geschenk in unserem Leben. Und wenn du wüsstest, dass heute der letzte Tag deines Lebens ist, hoffentlich nicht, aber was würdest du den Menschen gerne sagen? Also wenn du jetzt nochmal so, könntest du mal so kurz ein paar Minuten den Menschen was sagen, was du ihnen gerne sagen möchtest, also der Menschheit, was du vielleicht vom Leben gelernt hast oder was du Menschen mitgeben möchtest. Was wäre das so ganz spontan? Was fällt dir als erstes ein?
Was mir spontan als erstes einfällt, ist wirklich, sich nicht gefangen zu halten in etwas, was man denkt, sein zu müssen und sein Leben danach auszurichten, sondern sich die volle Erlaubnis zu geben, man selbst zu sein. Und ich glaube, da schließe ich uns alle mit ein, mich auch, dass es so einfach ist, mit einer Maske durch die Welt zu laufen, unbewusst, ja. Und dass wir so viel von unserer Schönheit eigentlich verstecken, weil wir denken, es ist nicht wert, gesehen zu werden, oder es ist überhaupt nicht wert, dass das da sein darf, oder es hat keine Berechtigung. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir am Ende, ja, wenn es der letzte Tag ist, dass wir sagen können, ich war wahrhaftig mit mir selbst und ich habe wahrhaftig das gelebt, was wirklich in meinem Inneren ist.
Wunderschön. Danke, Danja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Und du hast eben nochmal gesagt, dir ist es ein Herzensanliegen auch, den Menschen, sag ich mal, die Menschen zu unterstützen, dass Ernährung einfach sein darf, ja. Wo können Menschen dich finden? Was sind vielleicht Programme, die du Menschen ans Herz legen kannst, die du anbietest?
Ja, man findet mich auf Instagram unter dr.dania.schumann und bei Facebook unter Dr. Dania Schumann. Da teile ich einfach viele Inputs zu Ayurveda, Ernährung, Yoga auch. Und auf meiner Webseite habe ich viele Blogbeiträge, Rezepte auch. Und an Programmen biete ich an die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Die ist jetzt gerade wieder gestartet. Die nächste startet dann wieder im nächsten Jahr. Das ist ein Jahresprogramm, was wirklich in einer Gruppe, feststehenden Gruppe, exklusiven Gruppe für ein Jahr lang Schritt für Schritt begleitet wird und wo ich mein ganzes Wissen weitergebe für all diejenigen, die gerne in dem Bereich arbeiten möchten, so wie ich das mache. Dann biete ich auch noch Programme an, das Nourish Your Life Jahresprogramm für all diejenigen, die einfach einen Einstieg finden wollen in Ayurveda, in saisonale Ernährung. Wir arbeiten zu verschiedenen Monatsthemen. Wir arbeiten mit den Doshas. Yoga-Einheiten sind mit dabei. Rezepte, Saisonkalender, Ayurveda-Anwendung. Und das geht wirklich eher darum, mehr den ayurvedischen Lifestyle ins Leben zu integrieren. Und dann gibt es noch den Ayurveda Reset. Das ist ein 7-Tage-Kurs für diejenigen, die sich einfach mehr Leichtigkeit wünschen. Und es wird begleitet durch einen 3-Tage Ayurveda Cleanse. Es lässt sich super von zu Hause aus machen. Ja, und ansonsten, wer wirklich 1:1 mit mir arbeiten möchte, dafür ist das 1:1 Coaching gedacht. Auch dazu gibt es mehr Informationen auf meiner Webseite. Und ich arbeite wirklich immer Minimum 3 Monate. Das ist ein 3-Monats-Programm, weil es wirklich um eine tiefgreifende Veränderung geht. Und es braucht Zeit. Die Zeit dürfen wir uns geben. Und die Zeit nehme ich mir auch mit den Klienten. Genau. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Kanäle.
Super, vielen Dank. Das packen wir auf jeden Fall alles natürlich in die Shownotes, sodass ihr da einfach nur noch draufklicken müsst auf die Links. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Danja. Es war mega, mega spannend und berührend und tiefgreifend mit dir. Und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen mit dir. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und magst du noch zum Abschluss einen Satz sagen?
Ich glaube einfach danke. Danke für alle, die zugehört haben. Danke an alle, die sich von dem Thema berühren lassen und die tiefer schauen und die heute mit dabei waren, die dich unterstützen, die mich unterstützen, die sich selbst unterstützen und dir auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich unglaublich gefreut, mit dir zu sprechen. Danke fürs Gespräch.
Danke, Lelania. Vielen Dank, ihr Lieben, und fürs Zuhören. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen über deine Unterstützung. Alle Inhalte meines Podcasts sind absolut kostenfrei für dich. Auch solche tollen, spannenden, informativen Inhalte, wie wir jetzt gerade erhalten haben. Also falls du vielleicht auch Freunde, Freundinnen hast im Bekanntenkreis, Familienkreis, gerne diesen Podcast weiterleiten, wenn er dir gefallen hat. Und ich freue mich natürlich auch sehr über ein paar Minuten deiner Zeit, wenn du mir eine Rezension oder einfach 5 Sterne bei Apple iTunes hinterlässt, unterstützt du meine Arbeit sehr. Vielen Dank dafür im Voraus. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Namaste.
Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.